ARD. Moin, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute war es dann soweit.
Wir haben heute Hitze frei bekommen, weil wenn es in den Klassenräumen oder so zu heiß wird, dann können wir uns ja kaum konzentrieren. Und deswegen hat unsere Schule hitzefrei einberufen.
Sehr cool.
Mega cool, ja, für alle, die dann heute den Tag im Schwimmbad verbringen konnten. Die meisten anderen mussten sich ja voll bekleidet durch die Hitze zur Arbeit schleppen. Zum Beispiel ans Hamburger Landgericht. Da wurde heute ein Fall verhandelt, der auch für Russland interessant sein dürfte. Dann haben wir mit Hamburgs Tennisstar Alexander Zverev gesprochen. Der ist ja überraschend gleich in der ersten Runde in Wimbledon gescheitert. Zuerst aber reden wir über Gewaltdelikte in Hamburg. Das war heute nämlich auch großes Thema in der hamburgischen Bürgerschaft. Wir haben heute den 2. Juli.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir reden ja öfter mal über Verbrechen in Hamburg. Heute haben wir dazu wieder aktuelle Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Und zwar für den Zeitraum Januar bis Juni. Und diese Zahlen, die hat sich Oliver Wuttke genauer angesehen. Ja, demnach scheint es weniger Verbrechen in Hamburg zu geben, Oliver, oder?
Ja, stimmt, genau. Die Polizei wertet ja einmal im Jahr ihre Fälle immer aus. Es gibt aber auch quartalsweise Zwischenauswertungen. Die haben wir jetzt bekommen für das erste halbe Jahr. Und da sind es 110.000 Fälle insgesamt. 8% weniger als zur selben Zeit im Vorjahr. Und das Interessante dabei ist, dieser Rückgang zieht sich tatsächlich durch fast alle Deliktsbereiche von Gewalttaten bis hin zu Einbruch oder Diebstahl. Besonders wichtig ist natürlich das, was man selber auf der Straße so wahrnimmt, also Raufereien mit Körperverletzung. Gefährliche oder schwere Körperverletzung, da gab es knapp 3000 Fälle, ein Minus von 6%. Auch der Straßenraub, der ist zurückgegangen, gut 600 Fälle, minus 13%. Ja, und auch bei Ladendiebstahl, bei Wohnungseinbrüchen, bei Autoaufbrüchen, das, was man so als ganz normaler Mensch häufig mitbekommt, da gibt es zumindest leichte Rückgänge. Angestiegen ist aber auch ein Bereich, und zwar die Zahl der sexuellen Übergriffe und der Vergewaltigung. Ein Plus von 22%, insgesamt 171 Fälle.
Ja, das ist ja eine ganze Menge. Wie kommt es denn dazu, dass es so viel mehr sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungsdelikte gibt bei uns in der Stadt? Das hat Jörn Strehler-Pohl recherchiert. Jörn, und du kennst jetzt auch die Antwort, ne?
Genau, ich habe zumindest eine Antwort von der Innenbehörde bekommen. Das ist offenbar ein Trend, den es nicht nur in Hamburg gibt, sondern auch bundesweit. Und die Hamburger Innenbehörde sagt mir, dass die Polizei eine gestiegene Anzeigebereitschaft feststellt. Mhm. Also es kommt mehr aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld. Man darf ja bei dieser polizeilichen Kriminalstatistik nie vergessen, es kann natürlich nur das da drin auftauchen in der Kriminalstatistik, was tatsächlich auch angezeigt wurde und was die Polizei bearbeitet. Das, was nicht entdeckt ist, das Dunkelfeld, das kann dann nicht drin auftauchen. Mit anderen Worten, es wird vermutet, dass das Dunkelfeld etwas kleiner wird wegen des anderen Anzeigeverhaltens und dass das Hellfeld größer wird. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang nochmal, die Innenbehörde schreibt, 2024, also im letzten Jahr, bestand in über 80% der Fälle eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Und bei einem Drittel der Fälle der Taten im vergangenen Jahr stammte der Täter aus der eigenen Familie. Das darf man nie vergessen, dass sexualisierte Gewalt auch immer ein Familiendelikt sein kann.
Und die wird jetzt also offenbar öfter zur Anzeige gebracht. Ja, das ist auch das große Thema heute in der Bürgerschaftsdebatte, Verbrechen in Hamburg. Und Oliver, du hast da ja heute Nachmittag zugehört. Warum ist das denn eigentlich so ein Thema, wenn die Zahl der Straftaten doch so weit zurückgegangen ist insgesamt?
Naja, die Wahrnehmung von dem, was da passiert, die ist zwischen den politischen Lagern schon wirklich krass unterschiedlich. Die AfD, die hatte das Thema zur Aktuellen Stunde angemeldet und der offizielle Titel lautete Hamburg auf dem Weg zum gescheiterten Staat, Gewalt im Stadtpark, Ehrenmord im Phoenixviertel, regelmäßige Schießereien und Islamisierungsdruck an Schulen. Das war so der Anmeldung. Titel. Also es ging um eine ganze Menge Taten, die in den letzten Wochen auch für Schlagzeilen gesorgt haben. Und der AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann, der zog folgende Bilanz.
Hamburg, ein Sommermärchen mitnichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gewaltakte im Tagestakt, einer brutaler als der andere. Und so gut wie immer ist auch vom guten Südländer die Rede.
härter durchgreifen. Das fordert Nockemann und er nennt eben auch gleich eine Gruppe, die er dabei ganz besonders im Auge hat. Und das hat für viel Empörung gesorgt und für Gegenrede von Dennis Çelik von den Linken.
Migration, der Islam, Gutmenschen, alles wird in ein starres Bedrohungsszenario gepresst, in dem es angeblich nur noch eine Antwort gibt: Ausgrenzung, Kontrolle, Repression.
Sina Imhoff von den Grünen, die sprach von schlimmen Taten, die da in den vergangenen Wochen und Monaten geschehen seien, aber die hätten eben auch Konsequenzen. Schnelle Festnahmen und Verfahren gegen die Tatverdächtigen, das schaffe Sicherheit. Und das sehe man eben auch in sinkenden Zahlen der Kriminalstatistik. In Richtung AfD sagte sie:
Ihre Politik schafft keine Sicherheit und Sie wollen sie in Wahrheit auch gar nicht schaffen. Sie verbreiten Angst, um gewählt zu werden. Sie wollen die TäterInnen nicht stoppen. Sie brauchen die Opfer für ihre Hetze. Nicht Sicherheit, sondern Unsicherheit ist der Nährboden ihrer Politik.
Tja, aber die AfD stand nicht ganz allein da mit ihrer Kritik. Dennis Gladiator, der Innenexperte der CDU, der warf dem rot-grünen Senat vor, immer nur von Einzelfällen zu sprechen, zu verharmlosen, die realen Probleme kleinzureden und zu relativieren. Er sieht es so:
Fakt ist, die Zahl der Angsträume wächst und das subjektive Sicherheitsgefühl sinkt. Und das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und dafür tragen Sie die Verantwortung, Herr Bürgermeister.
Ja, der Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat heute nicht in die Debatte eingegriffen. Dafür aber SPD-Innensenator Andi Grote. Auch der verwies auf sinkende Verbrechenszahlen, selbst wenn es schlimme und herausstechende Verbrechen, Einzeltaten, gäbe. Dagegen werde viel getan. 1000 zusätzliche Polizeibeamte in seiner Amtszeit, eine bundesweit führende technische Ausstattung bei der Hamburger Polizei, die erste deutsche Stadt mit Waffenverbot in allen Verkehrsmitteln und Kampf gegen Drogenschmuggel im Hafen, so zählte er auf. Sein Fazit:
Das Risiko, in Hamburg Opfer einer Straftat zu werden, ist auf historisch niedrigem Niveau. Jedenfalls auf einem Niveau, Herr Nockemann, das Sie sich als Innensenator nur gewünscht hätten.
Ja, AfD-Chef Nockemann war ja vor 20 Jahren selbst mal kurze Zeit Innensenator als Nachfolger von Ronald Schill. Mein persönlicher Eindruck, man hat nicht wirklich viel Neues zur inneren Sicherheit gehört. Auch in der zweiten Debatte, die da um Kleinkriminalität kreiste und die Frage, gibt's die in Hamburg überhaupt? Aber es wurde 2 Stunden lang mit viel Energie gestritten, unterbrochen nur von einem kurzen Feueralarm. Passend zur hitzigen Debatte, würde ich sagen.
Also, Verbrechen in Hamburg, großes Thema heute in der Bürgerschaft. Passend dazu die Zahlen aus der Kriminalstatistik, denen zufolge es weniger Verbrechen in Hamburg gibt. Dankeschön, Oliver und Jan. Weltstadt Hamburg, sagen wir ja immer. Und tatsächlich erleben wir es ja auch mal wieder, dass in Hamburg weltpolitische Ereignisse verhandelt werden. So auch heute vor dem Hamburger Landgericht. Da ging es nämlich um das Krim-Embargo, also das Verbot, Güter auf die Krim transportieren zu lassen. Denn die Krim wurde ja 2014 von Russland annektiert. Und um 2 Männer, die angeklagt sind, vor 10 Jahren trotz des Verbots auf die Krim Gasturbinen geliefert zu haben. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, das war bestimmt ein Millionengeschäft. Oder?
Allerdings, da ging es um über 111 Millionen Euro. Das haben diese 4 Gasturbinen gekostet, die dahin geliefert wurden. Also ein Millionengeschäft, ja, das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür.
Und diese beiden Mitarbeiter, das waren Mitarbeiter des Siemens-Konzerns?
Richtig, der eine soll bei den Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen sein. Der andere war irgendwie Geschäftsführer von so einem Joint-Venture-Unternehmen, an dem Siemens beteiligt war. Der soll irgendwie eine Unterschrift geleistet haben. Und die Staatsanwaltschaft wirft den beiden jetzt vor, dass sie gewusst haben, dass die Gasturbinen auf der Krim landen sollen. Es war nämlich so, laut Vertrag sollten die ganz woanders hinkommen. Die sollten auf eine russische Halbinsel kommen. Das stand im Vertrag drin und sie wurden deswegen auch erst von Hamburg aus nach St. Petersburg geliefert und sollten von da auf diese Halbinsel. Stattdessen sind sie aber auf die andere Halbinsel, nämlich auf die Krim, geliefert worden. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, die beiden hätten das gewusst, als sie den Vertrag da ausgehandelt haben. Und hätten deswegen auch selber eben gegen dieses Krim-Embargo verstoßen.
Aber diesen Vertrag haben Sie sicherlich nicht selbst ausgehandelt, oder?
Da waren natürlich sehr, sehr viele Menschen dran beteiligt. Und das ist auch genau das, was heute Ihre Anwälte gesagt haben im Prozess. Die haben von 2 Bauernopfern gesprochen, weil sie gesagt haben, an diesem Vertrag, da war beteiligt der Siemens-Vorstand, da war beteiligt das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium. Also das war ein Riesending. Es soll da sogar damals Gespräche direkt zwischen dem damaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel und Wladimir Putin in Russland gegeben haben. Also das war ganz hoch angesiedelt und deswegen fragen halt die Anwälte, und warum genau sitzen unsere beiden Angeklagten, unsere beiden Mandanten jetzt hier?
Ja, und warum tun sie das?
Weil halt offenbar gegen sie ermittelt wurde und, das sagen zumindest die Anwälte, nicht in andere Richtungen. Also es gab ursprünglich noch 3 weitere Angeklagte. Gegen die hat das Landgericht die Anklage den Prozess aber nicht zugelassen. Die haben gesagt, nee, da sehen wir die Vorwürfe nicht bestätigt. Nur bei diesen beiden und der Vorwurf der Anwälte ist jetzt, dass überhaupt nicht Richtung zum Beispiel Ministeriumsmitarbeiter ermittelt wurde, die daran ja auch beteiligt gewesen sein sollen, sagen die Anwälte.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, also die Anwälte wollen eigentlich, dass der Prozess eingestellt wird. Da hat das Gericht auch signalisiert, unter bestimmten Voraussetzungen können die sich das auch vorstellen. Aber die Staatsanwaltschaft hat heute gesagt, nee, wir aber nicht. Und wenn das jetzt alles so durchgezogen wird wie geplant, dann wird der Prozess ein Jahr dauern. Bis nächsten April gibt es jetzt schon Termine. Und es werden da natürlich auch sicherlich die ganzen damaligen Vorstände von Siemens, Ministeriumsmitarbeiterinnen, die da alle beteiligt waren, als Zeugen und Zeuginnen geladen werden müssen, um aufzuklären, wer hat was gewusst und wer hat da persönlich sich irgendwie schuldig gemacht.
Ja, spannend. Ein internationaler Wirtschaftskrimi, den wir da heute in Hamburg erleben konnten. Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
Und für ihn läuft's gerade auch nicht besonders. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev aus unserer Stadt, aus Lemsal-Mellingstedt, der ist leider bei Wimbledon schon in der ersten Runde gestern Abend ausgeschieden. Lars Pegelow, der das Tennisturnier für uns beobachtet, wie hat Zverev denn auf dich gewirkt?
Naja, er hat in der Pressekonferenz danach hier in Wimbledon seine mentalen Probleme eingeräumt, die er im Moment hat. Und zwar mentale Probleme, die sich nicht nur auf das Tennisspiel konzentrieren, sondern er hat ja auch gesagt, eigentlich geht es um sein ganzes Leben drumherum, sein Privatleben. Und so hat er das dann in etwa zusammengefasst.
Es ist nicht auf dem Tennisplatz, es ist generell für mich momentan. Es ist generell so ein Lebensding momentan. Und so muss ich halt mich wieder finden, da muss ich mich selber ein bisschen finden und verstehen, welche Menschen mir Freude bringen, was mir Spaß macht, was mich motiviert. Jetzt momentan ist das für mich die Nummer 1 Aufgabe mit 28 Jahren.
Tja, und dann hat er auch noch gesagt, dass es eigentlich nur einen Menschen in seinem Leben gibt, der ihm im Moment Freude bereitet. Das ist seine 4-jährige Tochter. Und dann sagt er, na, eigentlich müsste es doch anders sein. Ich müsste doch die Energie aufbringen, um für mein Kind da zu sein. Es ist gerade andersrum. Das ist alles nicht richtig. Also, wir reden hier nicht nur über den Tennisspieler. Alexander Zverev vielleicht sogar hauptsächlich nur über den Menschen und eben gar nicht über den Tennisprofi.
Oh Mann, das klingt echt richtig traurig und aber auch überraschend offene und ehrliche Worte, die er da gefunden hat, ne? Wimbledon war ja für Zverev offenbar aber schon immer ein schwieriger Platz. Übers Achtelfinale ging es nie hinaus. Was sind deine Einschätzung? Lag's am Rasen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass da doch noch was anderes dahinter stecken könnte, ne?
Ja, es hat sicherlich etwas anderes dahinter gesteckt, also dass er sportlich hier nicht unbedingt der Turnierfavorit ist, das ist klar, das war auch vorher schon so. Es ist eigentlich sein schwächstes der 4 Grand Slam Turniere wegen dieses Untergrundes immer gewesen, aber das, was er geschildert hat, das bezieht sich eben auf die vergangenen Monate. Er hat gesagt, dass er seit einiger Zeit schon das mit sich herumschleppt, dass er keine richtige Freude mehr, keinen Spaß am Leben mehr verspürt, so richtig, und das bezieht er eben auch auf sein ganz nahes Umfeld. Er will überprüfen, hat er gesagt, mit welchen Menschen er sich umgibt. Und das ist ja bekannt, dass er vor allem mit seinem Vater und mit seinem Bruder um die Welt reist. Also da müssen wir einfach abwarten, welche Veränderungen er da vornimmt. Er hat gesagt, in 4 Wochen beim nächsten Turnier in Kanada bin ich vielleicht schon einen Schritt weiter. Und irgendwie kann man ihm das nach diesen Aussagen ja auch nur wünschen.
Was sagen denn die anderen Menschen, mit denen du so darüber gesprochen hast? Was sagen die denn jetzt über ihn?
Naja, es sind natürlich hier in London sehr, sehr viele aus der Tennisszene, die den Alexander Zverev auch schon lange kennen. Markus Zöcke zum Beispiel, das ist ein TV-Experte, früherer Profi, der kennt Alexander Zverev schon seit Jugendtagen und den hat das auch ganz schön nachdenklich gemacht.
Tatsächlich macht mich das ein bisschen traurig. Das ist ein junger Mann, der eigentlich happy sein muss. Grundsätzlich jetzt mal im Leben, ich kenne die Familie ja schon sehr lang. Und jetzt wird ihm das alles so ein bisschen viel. Ich glaube, dass so ein Down, sage ich jetzt einfach mal, von dem er da jetzt gesprochen hat, dass das absolut menschlich ist. Und das spiegelt sich dann auch in seinem Beruf, in seiner Leistung wieder.
Wir haben allerdings auch noch von einer anderen Reaktion gehört, nämlich von Alexanders Bruder Misha. Der hat auch hier beim übertragenen TV-Sender gesagt, dass er das gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was sein Bruder gesagt hat. Und dass das wohl auch in der Hitze der Emotionen nach dem verlorenen Match gestern geäußert wurde. Naja, das muss man mal so hinnehmen. Da scheint es auch in der Familie Zverev einfach unterschiedliche Interpretationen zu geben. Und es bleibt dabei, Alexander Zverev ist gefragt, sein Leben irgendwo wieder in Ordnung zu bringen.
Ja, unser Hamburger Tennisstar. Ja, wünschen wir ihm alles Gute. Dankeschön, Lars Pegelow.
Tschüss.
Tschüss. Und das war's von uns heute aus dem heißen Hamburg. Soll ja heute Abend ordentlich abkühlen. Was dann passiert, erfahrt ihr dann aber zuverlässig aus der NDR Hamburg App. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.